Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich freue mich, dass wir am Samstag das vierte Mysteriendrama spielen dürfen. Das vierte ist das intensivste, sage ich mal, das komplizierteste wahrscheinlich auch. Aber die, die schon die ersten drei gesehen haben, wissen, was auf sie zukommt. Also es ist alles zielt hin auf dieses vierte Drama und es endet ganz offen. Es endet ganz offen, also Rudolf Steiner hat vier Dramen geschrieben und er hatte ja auch geplant, noch zumindest ein weiteres, vielleicht sogar noch mehrere weitere zu schreiben. Dazu kam es dann durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht. Jedenfalls ist hier mit dem vierten im Grunde alles offen. Und ich sage immer, wir sind jetzt angeleitet, es im Geiste weiterzudenken, die Sachen, die da drinnen sind. Es sind viele Probleme, die am Schluss dastehen und Probleme, die sich vor allem dadurch ergeben, dass im Grunde von Drama zu Drama immer deutlicher wird, es geht darum, geistige Erkenntnis, geistige Kräfte errege zu machen, um hier wirklich die Erdenwelt umzugestalten, geistgemäß umzugestalten und damit die künftige Entwicklung voranzutreiben und damit gerade den Widersacherkräften, die ja in diesen Dramen eine große Rolle spielen, eben hier Parole zu bieten. Also ganz deutlich kommt hervor, es geht nicht nur darum, einfach geistige Erkenntnis für sich zu haben als Erbauung oder so, das kann wenigstens die Vorbereitung sein, sondern es soll Kraft geben, wirklich das irdische Dasein umzugestalten. Und weil gerade hier in der Umgestaltung des irdischen Daseins der Mensch seine speziellen geistigen Kräfte erst richtig rege machen kann. Und dadurch Kräfte zur Verfügung hat, die in gewisser Weise auch höheren Hierarchien in der Form nicht zur Verfügung stehen. Obwohl wir das kleinste geistige Wesen sind, haben wir also eine ganz besondere geistige Kraft, indem wir hier bis auf die dichteste Erdenwelt herabgestiegen sind. Und es ist aber ein gewaltiger geistiger Kampf, diese Erdenwelt umzugestalten, weil sie dem Geistigen am meisten Widerstand leistet in Wahrheit. Also wenn Sie denken, bis ins feste Erdelement hinein sollen wir die Welt umgestalten und die wehrt sich aber dagegen, die ist hartnäckig, die ist unbeweglich und Geist will eigentlich immer schöpferisch umgestalten und das fällt hier sehr schwer. Es beginnt im Drama, in der ersten Szene schon wird dieses Problem angerissen. Wir sehen ein Fabriksgebäude oder im Inneren im Büro eines Fabriksgebäudes, eines holzverarbeitenden Betriebes, das von Hilarius Gottgetreu geleitet wird. Hilarius Gottgetreu, vielleicht erinnern Sie sich, war in den vergangenen Dramen, also im dritten Drama, vor allem Leiter eines Rosenkreuzerbundes. Das heißt, er hat sich also mit geistigen Dingen vor allem auseinandergesetzt, hat aber von seinem Vater das Werk geerbt und möchte es jetzt eben fortführen, möchte aber die Produktion so umstellen, dass also die Produkte wirklich geistgemäß gestaltet werden. Und er möchte dazu gewinnen Johannes Thomasius, den Maler, den Künstler, der soll also die Formen entsprechend entwickeln, nach denen er gestaltet werden soll. Es soll Professor Capesius mitwirken. Professor Capesius hat auch in den Dramen eine große Rolle gespielt. Er war vor allem Geschichtsprofessor zunächst und war sehr begabt als Vortragender auch und ist mittlerweile auch auf einen geistigen Erkenntnisweg gekommen. Und der soll gemeinsam mit Maria und Benediktus dafür sorgen, dass die Leute Verständnis für diese neue Produktionsweise auch bekommen. Weil es nicht so einfach ist, einmal sowas in die Welt zu stellen. Also man möchte auch den Hintergrund den Menschen erläutern. Und die Szene beginnt aber jetzt damit, man sieht den Bürochef des Hilarius und zu ihm kommt gerade der Sekretär herein. Und beide jammern sich mehr oder minder darüber, dass es mit dem Werk also eher schlecht steht. Vor allem nämlich seit Hilarius die Leitung übernommen hat, beschweren sich die Kunden schon, die Lieferungen erfolgen immer pünktlich und die Ware findet nicht so wirklich Anklang. Und der Bürochef hat also so das Gefühl, der Hilarius wird innerhalb kürzester Zeit das Werkzeug herunterrichten. Und eben weil er mit seinen geistigen Ideen da was versuchen will und aber offenbar nicht die richtige Hand fürs praktische Leben hat. Und es kommt auch zu einem Gespräch dann mit dem Hilarius und der Bürochef sagt ihm, ja, ich verstehe schon, lieber Hilarius, lieber Freund, weil sie sind auch befreundet, dass du das, was aus dem Geistigen schöpfen willst, ich habe mich auch schon damit beschäftigt, eben weil ich weiß, dass du dafür so großes Interesse hast, also habe ich auch viel darüber gelesen, mich informiert darüber und ich stehe dem gar nicht ablehnend gegenüber, nur bitte lass es aus der täglichen Berufswelt draußen. Du schaffst das nicht, das ins Wirtschaftsleben hineinzubringen. Bevor da irgendwas rauskommt, wird dein ganzes Vermögen aufgebraucht sein. Naja, sagt der Hilarius, ja, aber er hat ja den Dr. Strader, der das technisch umsetzen wird und der ist technisch so begabt, also der wird das schaffen, das Werk also zu leiten, technisch auch, sodass es funktioniert, weil das ist doch der Praktiker. Und da schlagt der Bürochef erst recht die Hände über den Kopf zusammen, weil Dr. Strader hat im dritten Drama, also im Drama davor, einen Apparat entwickelt, den berühmten Strader-Apparat, der man nicht so genau weiß, wie er funktioniert. Jedenfalls sollte der also die Technik revolutionieren im Grunde und auch die Arbeitswelt revolutionieren. Nur es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass der Apparat zwar im kleinen Modellexperiment funktioniert, aber im großen Industriemaßstab hat er nicht funktioniert. Also es war ein kapitaler Fehlschlag, dieser Apparat des Dr. Strader. Die Zeit ist offenbar noch nicht reif dafür. Ja, und dann sagt natürlich zu Recht der Bürochef, ja, also gerade mit dem Strader, der gescheitert ist mit seiner Technik, den wirst du jetzt als technischen Leiter einsetzen, also das überzeugt mich erst recht nicht. Und wenn man es genau bedenkt, also sind das genau die Fragen, vor denen wir als geistig strebende Menschen eigentlich stehen, wenn wir dieses Geistige in unsere Gesellschaft hineinbringen wollen. Wir müssen rechnen mit den Gegebenheiten unserer Zeit und müssen uns sehr gut darin auskennen, um die Dinge dann wirklich auch auf den Boden sozusagen zu bringen, sie verwirklichen zu können. Weil schwärmen kann man sehr bald von allen möglichen Zukunftsplänen und kann vielleicht schauen, dass man ein paar Sponsoren kriegt, die Geld reinstecken, aber wenn man dann nicht wirklich zupacken kann und unsere Welt kennt mit den Voraussetzungen, wie sie eben heute da sind, dann kann man sehr leicht scheitern. Und es kommt dann eben auch Dr. Strader noch zu dem Gespräch dazu und er versucht auch den Bürochef zu überzeugen, das gelingt ihm aber nicht. Und so geht das Ganze also offen aus. Hilarius besteht zwar darauf, weiter zu tun, der Bürochef ist dagegen. Er sagt ja, schließlich, wenn du auf mich nicht hörst, werde ich mich von dem Betrieb trennen müssen. Weil ich will es nicht verantworten, dass der Betrieb zugrunde gerichtet wird. Ich werde nicht Entscheidungen mehr aufzwingen lassen, von denen ich der Meinung bin, dass sie falsch sind. Also es fängt mit ziemlichen Spannungen an, das Ganze. Und es geht gleich im zweiten Bild mit den Spannungen weiter. Wir sehen im zweiten Bild Johannes Thomasius, also jenen Künstler, jenen Maler, jenen Gestalter, jenen Designer, wenn man es noch modern ausdrücken will, der also diese Möbelstücke oder was immer das werden soll, gestalten soll. Und er wandert also durch die Wälder, die so das Werk umgeben und grübelt so nach irgendwie und findet irgendwie auch nicht so recht die Kraft, jetzt sich so ganz in die praktische Arbeit hineinzubegeben. Er will lieber die Natur genießen, die Schönheit der Natur, vielleicht ein Bild malen, aber so ganz ins Praktische hineinzieht es ihn doch nicht. Weil gerade Johannes Thomasius ist immer so ein bisschen in den Fängen Luzifers. Lucifer ist also jene Widersachermacht, die den Menschen mit Schönheit beschenkt, aber mit dem schönen Schein auch geschenkt irgendwo. Das heißt, Leben in der Schönheit, im Wohlbefinden von mir aus, sogar in bisschen ins Geistige hineingehoben, aber Luzifer fördert gerade nicht die Fähigkeit, es praktisch umzusetzen, sondern davon will er den Menschen eigentlich zurückziehen. Und genau das passiert also dem Johannes Thomasius, vor allem merkte er, hat in sich noch sehr, sehr viele Kräfte, die eben ganz stark in den Fängen des Luzifer sind, die aus der Vergangenheit mitschleppt. Und diese Kräfte, die da in ihm walten, aus früheren Inkarnationen, aus früheren Leben, die beginnt er jetzt auch zu erleben, zu sehen. Und er sieht den Geist von Johannes Jugend. Der, also etwas, was in ihm wirkt und von dem er das Gefühl hat, diese Wesenheit geradezu, die aber in ihm lebt, die er sich aber jetzt geistig vor das Auge stellt, die beherrscht ihn irgendwie auch. Er kommt eigentlich gar nicht an, die gibt ihm immer wieder Impulse ein, die, von denen er zwar oben aus dem Geistigen heraus sagen kann, ich will gar nicht dorthin, aber diese Kraft ist stärker. Und mit dem hadert er, und er ist also so und sagt, ich muss erst das alles mit mir selber abklären, bevor ich mich überhaupt einem äußeren Werk widmen kann. Also schon von der Seite schaut es jetzt auch schlecht aus. Also die Mitarbeiter bröckeln langsam auch ab ein bisschen. Und dazu kommt noch, während Johannes das erlebt, ist nicht weit entfernt Professor Capesius, der offenbar auch dort durch den Wald gewandert ist, wird aufmerksam auf den Johannes und erlebt innerlich dessen Seelenkampf mit. Etwas, was sehr ungewöhnlich ist, weil selbst wenn man hellsichtig begabt ist oder so, sieht man vielleicht die Aura und diese Dinge, aber was der Mensch wirklich zutiefst im Inneren erlebt, das ist eigentlich nur in ganz besonderen Momenten von einem anderen Menschen so ganz eins zu eins mitzuerleben. Und Capesius erlebt das aber. Er erlebt also ganz genau diesen Seelenkampf und er ist selber überrascht darüber und ist sich nicht sicher, ob er sich das einbildet oder nicht. Und er geht dann hin zum Johannes, der in Gedanken versunken sitzt, und Johannes schreckt auf und ja, Capesius, du hier, und doch nicht in diesem Augenblick. Also er hätte lieber gehabt, dass er allein ist, da in der Einsamkeit. Und an der ganzen Reaktion des Johannes merkt Capesius, dass er also ganz richtig diesen inneren Seelenkampf des Johannes miterlebt hat. Und er erinnert sich jetzt, dass er von Benediktus ist, naja, der große Geisteslehrer aller dieser Personen, die in den Dramen mitspielen, also namentlich der Geisteslehrer der Maria, des Johannes Thomasius, des Professor Capesius und auch mittlerweile des Dr. Strada, also die kommen immer zu ihm um Auskunft, wenn sie in ihrem geistigen Streben nicht weiterkommen. Und Capesius erinnert sich jetzt, dass er von Benediktus gehört hat, nur in ganz, ganz seltenen Fällen kann ein Mensch so wirklich bei einem anderen Menschen bis ins tiefste Innere schauen, nämlich dann, wenn er gerade einen großen Schritt in seiner geistigen Entwicklung weitermacht. Das heißt, der das wahrnehmen kann. Das ist ein Zeichen dafür, dass er jetzt gerade einen Sprung in der geistigen Entwicklung macht. Und was heißt das für Capesius? Das heißt für Capesius, gut, ich muss mir jetzt ganz meiner geistigen Entwicklung widmen, nichts mit äußerer Arbeit, auch nicht nur Vorträge halten, sondern ich muss jetzt ganz auf meinen geistigen Schulungsweg achten und nichts Äußeres darf mich stören. Also der fällt jetzt auch aus. Also es schaut schon sehr, sehr triste aus, die Geschichte. Maria, die auch jetzt dazukommt, versucht ihn zwar zu überzeugen, aber Capesius, du musst ja eh nichts praktisch tun, du musst ja nur über das Geistige sprechen zu den Menschen. Nein, das geht nicht, weil wenn man das Geistige in Worte fasst und in Begriffe fasst, dann tötet man es schon ab und es muss eigentlich noch im Wortlosen und Begrifflosen schweben, sonst zerstöre ich es eigentlich. Was ja richtig ist bis zu einem gewissen Grad. Nur andererseits, wenn wir Geistiges hier in die Erdenwelt führen wollen, müssen wir es herunterholen, müssen wir es auch in Begriffe und in Worte fassen. Weil wie soll ich sonst beim anderen eine Anweisung geben, was er tun soll, oder sprechen mit den anderen darüber? Also das ist die große Schwierigkeit. Und das ist das, was ja auch Rudolf Steiner sehr oft beschrieben hat, wie schwer das ist, eigentlich Geistiges hereinzuholen und es in Worte zu fassen. Es ist so unendlich reich, das geistige Erleben, und die Begriffe sind so dürr, so abstrakt im Vergleich dazu. Selbst wenn man versucht, sie lebendig zu halten, die Begriffe töten es eigentlich ab. Und trotzdem muss man es, um hier in der Erdenwelt arbeiten zu können. Also gerade dieses begriffliche Element ist für uns ganz wichtig hier auf Erden. Weil nur mit Imaginationen alleine kann ich noch kein Werk führen, kein Sägewerk führen und das praktisch umsetzen. Also das ist die große Spannung. Also Capesius jedenfalls verweigert das jetzt, also dreht sich um, lässt die Maria stehen und sagt, also nichts Äußeres interessiert mich jetzt mehr. Und er trifft sich dann auch mit dem Felix Balde. Felix Balde, werden Sie sich vielleicht auch noch erinnern aus den früheren Dramen, der Frau von Felicia Balde. Sie leben beide mehr in der Waldeinsamkeit. Er ist ein Naturhellseher, wenn man so will. Das heißt, er kann geistige Kräfte wahrnehmen, aber ohne dass er jetzt eine spezielle Schulung, zumindest nicht in dieser Inkarnation, durchgemacht hätte, sondern er hat das einfach als Naturbegabung. Und er kann das in mystischen Bildern schildern, was an Naturkräften, an geistigen Kräften dahinter steckt. Aber er kann sich nie so ganz zu Bewusstsein bringen. Und er ist auch einer, der eigentlich diese ganz klare gedankliche Formulierung auch eher flieht und schon gar nichts davon hält, es ins äußere Leben zu tragen. Echte Mystenstimmung heißt, sich ins Innere versenken und anbeten sozusagen für den höheren Mächten zu verharren im Inneren, dann kann man Mystenstimmung erleben und alles äußere Wirken vertreibt das eher. Also das sind sich Capesius und Felix Balde ziemlich einig. Und Sie werden jetzt lächeln darüber, es ist vielleicht in unserer Zeit nicht mehr angemessen so, aber viele Menschen brauchen diese Stimmung auch. Und es kommt bei den Dramen durchaus auch sehr deutlich heraus, dass sowohl der Capesius als auch der Felix Balde diese Stimmung brauchen, in dem Entwicklungszustand, die sie sind. Also, wenn es schon auch richtig ist, wir müssen den Weg finden, es in die Erdenwelt zu führen, so muss uns auch bewusst sein, es geht nicht einfach mit einem Sprung. Sondern wir müssen erst langsam dorthin arbeiten und wir müssen eben den ganzen Reichtum, den geistigen Reichtum erst erleben können überhaupt, um ihn dann herunterzuführen. Und durch abstrakte Gedanken wird sehr schnell vertrieben, das ist völlig richtig. Ich glaube, das ist das, worum man, wenn man über Anthroposophie spricht oder so, auch immer aufpassen muss, dass es nicht zu abstrakt intellektuell wird, dass man dann eigentlich nur mehr im Grunde äußerlich philosophisch spekulativ spricht und nicht mehr aus dem Erleben heraus. Also das ist unheimlich schwierig in Wahrheit. Und im dritten Bild sehen wir jetzt die ehemaligen Tempelbrüder des Hilarius. Hilarius hat ja so einen Rosenkreuzer Tempel geleitet und da gibt es den Magnus Bellicosus, da gibt es den Albertus Torquatus, die ihn begleiten und den Romanus, also das sind seine drei Begleiter sozusagen, die waren auch mit ihm im Rosenkreuzer Tempel. Und zunächst einmal zwischen Bellicosus, Torquatus und Romanus entsteht zunächst einmal eine Art Streitgespräch darüber, was sie von den Plänen des Hilarius halten sollen. Und da gibt es halt auch sehr unterschiedliche Meinungen. Der Bellicosus ist 1:1 dafür, ja, das muss gemacht werden, wir wollen also den Hilarius unterstützen. Torquatus ist so eher schwankend, er sieht also für und wider. und der Romanus sagt, ja, grundsätzlich ja, aber nicht mit diesen Leuten, mit denen es der Hilarius machen will. Die sind alle ungeeignet, nur einen interessanterweise hält er für geeignet, Dr. Schrader. Auch wenn der mit seinem Mechanismus gescheitert ist, gut, dort musste er irren, hat er seine Erfahrungen gemacht, aber der, sagt er, ist ein Mensch, der das Geistige wirklich ins praktische Leben hineinführen kann. Und das ist das, was Dr. Strader immer wieder betont und was ihn dann auch sogar in einen Gegensatz bringt zu sowohl Capesius als auch Felix Balde. Er sagt nämlich, ich erlebe das Geistige, wenn ich an meinen Mechanismen arbeite, wenn ich mich technisch beschäftige, wenn ich sozusagen experimentiere, da erlebe ich das Geistige, gerade im praktischen Tun. Und am allerwenigsten, wenn ich mich nur ins Innere versenke und da sozusagen mystisch schwelge irgendwo. Das hat für mich keine Substanz, sondern ich finde es im äußeren Tun. Also Sie sehen, es gibt ganz gegensätzliche Pole, wie man das Geistige erleben kann. Also man kommt dadurch aber auch in unterschiedliche Versuchungen hinein. Während Capesius und Felix Balde auf ihrem mystischen Weg sehr leicht in die Fänge Luzifers geraten, naja, so kommt der Strader immer, streift immer wieder an den Ahriman heran, an den Beherrscher der Materie sozusagen, an den Beherrscher der toten Kräfte, mit denen er sich aber auseinandersetzen muss, wenn er einen Mechanismus konstruieren will. Und das heißt, Strader muss immer mit dem Ahriman irgendwo kämpfen. Und die beiden anderen müssen besonders mit Luzifer kämpfen. Auch Thomasius muss, also der Maler, muss auch mehr mit dem Luzifer kämpfen. Und wir sehen dann im dritten Bild auch kommen Professor Capesius, Dr. Strader, Felix und Felicia Balde, die wahrscheinlich mit einem Ausflug unterwegs sind, jedenfalls auch in der Natur draußen, und sie sprechen halt über alles Mögliche. Und Strader, der sich ja sehr verbunden fühlt, sowohl dem Capesius als auch dem Felix Balde. Wenn ich Sie erinnern darf, der Professor Capesius ist immer wieder zu Felix und Felicia Balde in das Waldhäuschen gekommen, um sich dort insbesondere die Märchen der Felicia anzuhören. Und das hat ihm immer neue Seelenkräfte zugefügt. Also wenn er so durch seine Universitätsvorlesungen schon ein bisschen intellektuell ausgetrocknet war, dann haben ihm die Märchen von Felicia Balde einfach wieder neue Seelenkraft gegeben. Und später ist dann auch der Dr. Strader immer mitgegangen, weil die haben einander ja schon im ersten Drama kennengelernt, die beiden, und daraus ist mittlerweile eine Freundschaft entstanden. Also jedenfalls diese vier, Strader, Capesius und die beiden Balde, sind unterwegs in der Natur. Und es wird aber Strader jetzt immer deutlicher bewusst, welche Kluft aber eigentlich auch zwischen ihm und Capesius bzw. Felix Balde aufgerissen wird, immer mehr aufgerissen wird, dass ihre geistigen Wege eigentlich diametral auseinandergehen. Und das schmerzt ihn eigentlich, ihn, es bringt ihn fast zur Verzweiflung, weil er fühlt sich ihnen einerseits geistig unheimlich stark verbunden, aber andererseits durch die Wege, die sie gehen, auch völlig getrennt irgendwo. Und er spürt, es driftet immer mehr und es tut sich wie ein Abgrund auf vor ihm. Und so, dass er wirklich in Verzweiflung fällt. Und er setzt sich halt dann irgendwo auf einen Felsen hin und erlebt eine geistige Schau, wo er wirklich ganz intensiv diesen finsteren Abgrund erlebt, der sich jetzt zwischen ihnen auftut. Und in seinem geistigen Erleben steht vor seinem Geistesauge jetzt Benediktus und Maria als Gedankengestalten, aber ganz, ganz real sozusagen in seinem Erlebnis, und sie weisen ihn darauf hin, du musst in diesen Abgrund hineinschauen. Auch wenn er noch so finster ist und noch so fürchterlich drohend dir erscheint, du musst in diesen Abgrund hineinschauen, dann wirst du einen Schritt weiterkommen. Und er hat aber unheimliche Scheu davor. Klar, weil mit diesem Abgrund verbunden ist nämlich so ein gewisser Blick auch in die ganzen arimanischen Kräfte hinein. Das ist nämlich der Abgrund, der da aufgerissen ist. Und Maria sagt ihm sehr deutlich, jetzt in seiner geistigen Erscheinung, schau in den Abgrund hinein, wirf dein Licht hinein, du strahl dein Licht aus, du musst den Abgrund erhellen und du strahlst aber eigentlich nur geistige Finsternis aus. Du bist es, der diese Finsternis erzeugt. Und habe doch Mut, Licht auszustrahlen. Warum bist du zu feige, einfach nur dieses geistige Licht auszustrahlen? Und das erschüttert also den Strader zutiefst. Diese Anklage, ich meine, er nimmt das also ganz real, dass das wirklich Maria und Benediktus sind, die ihm das vorhalten. In Wahrheit wird sich später herausstellen, es ist natürlich sein geistiges Erlebnis, dass er in diesen Bildern sich vor sich hinstellt. Das ist eigentlich in Wahrheit seine Selbstanklage. Aber das wird dann später noch aufgearbeitet werden. Also eine sehr, sehr dramatische Geschichte in diesem vierten Bild. Und schließlich werden Capesius und Felix Walde aufmerksam, der sitzt da, ist offensichtlich ganz weggetreten, geistig irgendwie. Und dann wacht endlich Strada wieder aus dieser geistigen Schau auf und sieht halt seine Freunde wieder an. Und ein normales Gespräch entspinnt sich wieder. Er meldet nicht sehr viel darüber, was er da erlebt hat. Aber es kommt jetzt so weiter zum Gespräch. Der Felix Walde bekräftigt noch einmal, dass man so Geistiges nicht in die äußere Welt hineinzerren soll. Das soll man mystisch im Inneren erleben. Und das wäre ja gerade so, wie wenn meine Gattin, die Märchenerzählerin, ihre Märchenfiguren als hölzerne Puppen irgendwo auf eine Bühne stellen würde. Aber das würde ja alles Seelische abtöten. Und da sagt die verwaltet dann, no, bitte der Mystik alle Ehre, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man schöne kleine Puppen macht und den Kindern damit vorspielt, das kann was sehr Gutes sein. Und lass mich bitte mit deiner Mystik in Ruhe, die mag ja alles gut und schön sein, aber die Puppen sind auch sehr schön und notwendig. Also sie hat das Schlusswort dann in der Szene. Damit geht es dann in die erste Pause. Was ich noch erzählen muss, was ich vergessen habe im zweiten Bild, wenn der Johannes Thomasius erlebt diesen Geist von Johannes Jugend und Maria auch dabei ist und auch in seinem geistigen Erleben dabei ist und Johannes sich, naja, geradezu beherrscht fühlt von diesem Wesen, von diesem Geist von Johannes Jugend. Jetzt versucht ihm Maria beizubringen, versuche doch zu verstehen, versuche zu erfassen, was das überhaupt für eine Wesenheit ist. Diese Wesenheit hat im Grunde den Charakter eines Elementarwesens. Und du könntest sie aus deinem Geist heraus ganz leicht beherrschen. Du musst nicht nur dessen bewusst werden. Das ist eigentlich eine untergeordnete Wesenheit. Und du fürchtest dich sozusagen vor der, da lässt dich beherrschen von ihr. Und um das Johannes noch deutlicher zu machen, zeigt sie ihm jetzt verschiedene Elementarwesen, die auch in der Natur wirken. Also Gnomen, die mehr mit dem Erdhaften zu tun haben, und die Sylphen, die mehr mit dem Luftigen zu tun haben, die mehr schon ins Luziferische auch gehen, während das Gnomenhafte wieder ein bisschen eine Beziehung zum Arimanischen auch hat. Und Maria versucht ihm deutlich zu machen, dieses Wesen, das natürlich, das du geschaffen hast im Grunde durch deine Schuld in früheren Inkarnationen, aber das hat auch den Charakter im Grunde eines Elementarwesens. Und du bist sein Herr. Aber davon will der Johannes zumindest zu dem Zeitpunkt nichts wissen. Benediktus sagt ihm sogar, ja, du musst dich mit diesem Wesen vereinigen. Das Schlechte ist, dass du das separat von dir wirken lässt. Du musst es eigentlich sozusagen in deine Wesenheit wieder integrieren. Das hat sich eigentlich abgespalten von dir und das ist schlecht. Du musst dich eigentlich verbinden können mit damit und es dadurch aber auch verwandeln. Aber dazu fühlt sich also Johannes zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht reif. Also man sieht bis zur ersten Pause hin, häufen sich die Probleme. Also die Schwierigkeiten, die man hat und mit denen man auf jedem geistigen Entwicklungsweg rechnen muss. Also geistiger Entwicklungsweg, sagt sie ja so schön, also man geht halt Schritt für Schritt, wie es im Buch steht, macht seine Meditationen und Übungen und dann macht man das halt von mir aus 10 Jahre und dann hurra, ist man so weit, dass man einen geistigen Ausblick hat. Aber es gibt also sehr viele Fallen, sehr viele Schwierigkeiten. Und viele Schwierigkeiten, die eben auch darauf beruhen, das blitzt hier immer wieder durch, dass man einfach aus früheren Erdenleben Dinge mit sich mitschleppt, die man erst bewältigen muss und die nicht so leicht zu bewältigen sind. Und da kann man jetzt noch so einen guten Willen haben, aber bevor man diese Brocken nicht aufgearbeitet hat, hat man keine Chance, auf dem Weg weiterzukommen. Und das heißt, was jetzt nach der Pause kommt, wird sehr viel damit zu tun haben, einmal bewusster sich zu werden, diese karmischen Verwicklungen, die man aus der Vergangenheit mitschleppt. Ein bisschen was ist ja schon den handelnden Personen in den früheren Dramen klar geworden. Also wenn ich erinnern darf, im zweiten Drama war ein Rückblick auf die hochmittelalterliche Zeit, da waren die meisten dieser Personen inkarniert, teilweise in einem Ritterorden, beziehungsweise andere sehr stark mit der Kirche verbunden und unter der Ritterorden, also so ein Templer-Ritterorden und die Kirche, die natürlich in einem sehr starken Spannungsverhältnis gestanden sind und als Gegner einander gegenüber gestanden sind. Maria zum Beispiel war ein Mönch zur damaligen Zeit und geistiger Lehrer des Johannes Thomasius, der damals Thomas hieß und Bergwerksingenieur war und ganz Anhänger eben dieser kirchlichen Strömung war, aber als Bergwerksmeister für die Templer gearbeitet hat, weil die halt also Bergwerke gepflegt haben. Die haben nämlich schon so den Geist der Zukunft erfasst, Geistiges muss auch die Erde umarbeiten können. Ganz stark. Und die waren eigentlich ihrer Zeit voraus im Grunde damals. Also wenn man denkt da wirklich an den historischen Tempelorden, die haben ja in dieser Hinsicht wirklich Grandioses geleistet damals. Ich meine, die haben Kreditbriefe entwickelt für die Reisenden, für die Mönche und so weiter, die man überall einlösen konnte. Also in der ganzen damaligen bekannten Welt zum Beispiel. Also die waren Finanzgenies und Bergwerke haben sie gehabt und weiß Gott was alles. Also die haben verstanden, Geistiges mit Praktischem zu verbinden, sind aber dann natürlich zum Opfer gefallen, naja, den Bestrebungen Alemanns letztlich in Wahrheit, der dahinter steckt. Sie wissen vielleicht die Geschichte, König Philipp der Schöne von Frankreich war versessen auf das Gold des Templerordens und hat also alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass dieser Orden zugrunde geht und hat dafür die Kirche eingespannt. Weil das war derselbe, der die Päpste dann noch von Rom nach Avignon versetzt hat, also sozusagen in die Gefangenschaft fast. Also die waren halt mehr oder minder seine Untergebenen und ihm willfährig. Und so kam es dann mit den irrwitzigsten Anschuldigungen also zur Verketzerung des Templerordens. Und der wurde dann aufgelöst und die Templer großteils verbrannt oder so auf dem Scheiterhaufen. Also ganz, ganz dramatisch diese Sache. In Wahrheit natürlich ein Schlag Arimans, der dahinter steckt. Weil der Ariman will natürlich schon überhaupt nicht, dass wir Menschen anfangen, jetzt die Erde umzugestalten aus dem Geistigen heraus, das in sein Reich hineinzupfuschen und dort das richtig Geistige hineinzubringen. Er will sie eher umgekehrt haben, dass wir von ihm uns inspirieren lassen. Ja, schon Erde umgestalten, aber arimanisch umgestalten. Das wird ihm schon passen, aber wenn wir es geistgemäß umgestalten will, da kämpft er dagegen. Also diese Dinge, aus dieser Zeit gab es schon Verwicklungen. Der Professor Capesius hat sich damals herausgestellt, war in Wahrheit der Vater des Johannes Thomasius, hat aber für die Templer gearbeitet, also war dort nicht gerade oberste Charge, aber immerhin der Arbeitsleiter des Johannes Thomasius, der einmal seine Befehle gegeben hat. Und der hat sich damals aus Abenteuerlust halt in die Welt begeben, hat die Familie sitzen lassen, also Frau, Kind und die Schwester des Thomas und so weiter. Und später, viel später, sind sie halt so wieder zusammengekommen und der Thomas in der damaligen Inkarnation ist auch darauf gekommen, dass das sein Vater ist. Also das sind schon einige karmische Lasten aus dieser Zeit, die man mitschleppt. Naja, jetzt im vierten Drama geht der Blick noch viel weiter zurück. Und es beginnt also jetzt fünftes Bild, nach der Pause geht es gleich einmal in die geistige Welt hinein. Wir blicken nicht jetzt gleich direkt in eine frühere Inkarnation, sondern wir blicken eigentlich in die Zeit, wo die Seelen durchgehen durch die geistige Welt zwischen ihrer letzten irdischen Inkarnation und der gegenwärtigen. Also Sie kennen vielleicht diese Schilderungen von Rudolf Steiner, wie der Mensch dann nach dem Tod die Planetensphären durchschreitet, in gewisser Weise natürlich nicht äußerlich mehr Rakete, aber geistig sich verbindet mit den geistigen Kräften dieser Planetensphären, wie dieser Aufstieg im Wesentlichen geht bis zur Saturnsphäre hinaus und dann der Abstieg erfolgt zu einer neuen Inkarnation. Und wir sehen jetzt dann im fünften und sechsten Bild zwei Stationen sozusagen auf dieser Reise. Einmal der Durchgang durch die Sonnensphäre und dann im sechsten Bild der Durchgang durch die Saturnsphäre. Die sogenannte Weltenmitternachtsstunde, weil da dann die Umkehr erfolgt. Und jetzt ist es aber sehr unterschiedlich und abhängig vom geistigen Entwicklungsgrad der Menschen, wie weit sie bewusst diese Sphären durchschreiten. Es ist also nicht so, dass wenn man nach dem Tode durch diese Sphären geht, dass man alle Sphären gleich wach erlebt. Manche erlebt man wacher, manche weniger wach, hängt natürlich auch mit den eigenen Schicksalsvoraussetzungen zusammen, mit der geistigen Vorbereitung. Die wenigsten jedenfalls erleben die Welten mit der Nacht wach, sondern so jenseits der Sonnensphäre, Marssphäre, da wird es dann schon eher meistens dunkel für das Bewusstsein. Das heißt, das erlebt man dann immer schlafend. Und die hier handelnden Personen, was erleben sie jetzt in diesen geistigen Sphären? Schon in der Sonnensphäre erleben sie, also beginnen sie zu erleben, erstens einmal die karmischen Fäden, die zwischen den einzelnen Personen leben. Das ist nämlich ja das Wesentliche, was man im Durchgang durch die nachtodliche Welt erlebt einmal, wie hänge ich mit den anderen Menschen karmisch zusammen und wie muss daraus jetzt ein neues Erdenleben gewoben werden. Weil im Grunde dient ja dieser Durchgang durch die geistige Welt sehr wesentlich dazu, das nächste Erdenleben vorzubereiten, es zu gestalten. Und das ist ja in Wahrheit unheimlich komplex. Vor allem je mehr Inkarnationen wir bereits auf Erden durchgemacht haben, mit je mehr Menschen wir karmisch verbunden sind. Und jetzt muss man planen sozusagen, wie man im nächsten Leben mit denen zusammentreffen kann, einen karmischen Ausgleich herbeiführen kann. Und das gilt aber für alle Personen. Also das ist, wenn man es jetzt irdisch ausdrückt, ist das eine unheimlich strenge Logistik, die da dahinter steckt. Da ist unser ganzes Transportwesen eine Kleinigkeit dagegen. Also das alles zu koordinieren, wie die Menschen zum rechten Zeitpunkt zusammenkommen, weil es muss vielleicht in einem bestimmten Alter sein, damit schon eine gewisse Reife dazu da ist und so weiter. Und da muss vielleicht noch wer dritter dazu kommen, der auch eine Rolle spielt, aber der muss vielleicht zuerst Erfahrungen in Amerika irgendwo sammeln und der andere, weiß ich nicht, in Neuseeland und dann müssen sie in Wien zusammentreffen irgendwo. Also das ist sehr schwierig und das muss alles aber stammen aus einer genauen Erkenntnis was schulde ich geistig dem anderen, was bin ich ihm schuldig geworden, was habe ich dadurch in meiner Seele zerstört, also wie kann ich das ausgleichen? Und je nachdem muss ich mir schon meinen Körper vorbereiten, bauen, dass der die richtige Gestalt sozusagen hat, die geeignet dafür ist. Ich meine, einer muss vielleicht ein ganz dünner Mensch werden in der nächsten Inkarnation, ein anderer muss sehr gewichtig werden, weil er das braucht. Das sind ja alles nicht so Zufälle. Da steckt also sehr, sehr viel Geistiges dahinter. Also wenn man so nimmt, ist das, was wir am Anfang gesagt haben, Geistiges, um hier die Erdenwelt umzugestalten, ja, das gilt eigentlich da auch schon ganz stark. Wir müssen eigentlich das ausarbeiten im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, wie wir unser nächstes Erdenleben gestalten. Das ist eigentlich das große Vorbild. Da lernen wir es eigentlich. Und es wird sehr schön geschildert, dann auch wie zum Beispiel verschiedene Elementarwesen notwendig sind, um die Körperlichkeit des Menschen zu bauen, wie zum Beispiel die Gnome, also die Elementarwesen des festen Erdelements ganz besonders wichtig sind, um dann den Menschen wieder herunterzuführen auf die Erde. Die geben ihm sozusagen das Gewicht, die hängen mit der Schwere irgendwo zusammen. Also, und stehen aber dadurch auch teilweise unter der Herrschaft des Geistes, der Schwere, den schildert Rudolf Steiner an manchen Stellen. Manchmal sagt er, da steckt der Ahriman dahinter, und manchmal sagt er, sind also noch höhere Wesenheiten höhere, ich meine, ahrimanische Wesenheiten gibt es in allen Hierarchien. Also, gibt es viele, weil wenn wir sagen Ahriman als ein Wesen, so ist das zwar richtig in gewisser Weise, aber dieses eine Ahriman-Wesen gliedert sich in ganze Hierarchien ahrimanischer Wesenheiten in Wahrheit, und die gibt es von allen Stufen, Erzengelstufen und höhere Stufen hinauf, gibt es ahrimanische Wesenheiten und ebenso luziferische Wesenheiten. Also da gibt es verschiedenste Stufen. Aber auf jeden Fall hat dieser Ahriman und namentlich Ahriman Wesenheiten aus der Hierarchie der Urengel, also Engel, Erzengel, Urengel, das ist schon was sehr Mächtiges. Das sind zum Beispiel die Wesenheiten, die auch ganze Kulturepochen leiten. Also ganze Menschheitsentwicklungsepochen, irgendwelche Zeitgeister zum Beispiel auch. Die hängen aber auch zusammen mit dem Geist der Schwere, und ihre Diener sind Erdelementarwesen. Die sind aber notwendig. Die sind notwendig, um den Menschen herunterzubringen zur Geburt, sonst wird er gar nicht aus der geistigen Welt herunterkommen zur Verkörperung. Und das erlebt zum Beispiel der Professor Capesius da in der Sonnenzeit schon sehr stark, also wie diese Wesen da sind und eigentlich den Menschen herunterziehen wollen. Und eigentlich will er das aber gar nicht so richtig, weil wir ja eher luziferisch schweben ein bisschen. Das heißt, er will ja gar nicht herunter. Und der Strader wieder kommt mit denen besser aus, weil der sucht es gerade für seine Entwicklung. Also da steckt unheimlich viel drinnen in diesen Bildern und unheimlich viel, also zwischen den Zeilen, ich kann ihm gar nicht alles erzählen. Das ist, ich sage mal, wirklich unerschöpflich. Also wenn Steiner sagt, in den Dramen liegt die ganze Anthroposophie drinnen, dann stimmt das. Und das meiste steckt in den Bildern und zwischen den Worten, und auch da muss man selber drauf kommen mit der Zeit. Das ist ein unerschöpfliches Reservoir. Man muss einfach nur versuchen, sich die Bilder möglichst lebendig zu machen. Dann kommt man immer wieder auf Dinge drauf, man bekommt dann einfach Inspirationen, sagt, ja, das steht ja sonst gar nichts. Oh ja, aber da, man wird hingeführt, und dann ist es lebendige Erkenntnis in Wahrheit. Also das darum ist sich mit den Dramen zu beschäftigen, lebendig sich zu beschäftigen, damit ist ein ganz toller Zugang zur Anthroposophie, auch ein sehr lebendiger Zugang. Und der sich aber wirklich nur eröffnet, wenn man es nicht zu kopfig angeht, habe ich die Erfahrung gemacht. Also ich kann mich erinnern, wie wir begonnen haben, die Dramen einzustudieren, so ganz am Anfang, war alle 5 Minuten die Frage, ja, was meint Steiner damit? Und was bedeutet das? Habe ich gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wir werden drauf kommen mit der Zeit. Und wir sind drauf gekommen auf vieles. Und wir sind uns immer mehr bewusst geworden, wie vieles noch zu entdecken ist. Aber man muss es einfach wirken lassen, schauen, es ins Bild zu fassen und einfach zu leben damit. Dann fängt es irgendwann zu sprechen an, fangen diese Bilder zu sprechen an und sich zu erklären. Und das ist ein toller Zugang eigentlich. Naja, gehen wir ins 6. Bild. Weltenmitternachtsstunde. Die handelnden Personen, die ja alle einen geistigen Schulungsweg gehen, mittlerweile schon durch 4 Dramen hindurch, und das heißt über viele Jahre schon, weil das, was jetzt im 4. Drama spielt, ist schon, also, weiß nicht, sicher 12, 13 Jahre nach dem 1. Drama, also da ist schon eine ziemliche Zeit vergangen, und sie sind entsprechend schon weitergekommen, ein paar Schrittchen auf dem Wege, und in unterschiedlichen Graden erleben sie wacher oder weniger wach diese Weltenmitternacht. Besonders wach erlebt sie Maria. Maria ist die, wenn man so will, die erste Geistesschülerin des Benediktus, die am weitesten Fortgeschrittene in gewisser Weise eben gerade in dieser geistigen Wachheit, und sie erlebt wirklich diese Weltenmitternachtstunde wach. Ist auch ganz erschüttert darüber, also diese Weltenmitternachtstunde wachend zu erleben und sie eigentlich in ihrer Dramatik auch zu erleben, wie da wirklich also an den Schicksalsfäden jetzt Hand angelegt wird und wie das dramatische Geschehen da mit Blitz und Donner im Grunde im imaginativen Bild erlebt wird und wie der Hüter der Schwelle da auch eine sehr große Rolle spielt, der eben zulässt oder verhindert, wie bestimmte Menschen zusammenkommen können und wie weit sie sich geistig bereits erkennen können, wie weit sie sich vor allem einander gedanklich erkennen können, mit gedanklicher Klarheit erkennen können. Da sieht man zum Beispiel, dass das bei Capesius oder Felix Baldi oder so, ist es mit der Gedankenklarheit noch nicht so. Sie sind noch nicht reif dazu und der Hüter der Schwelle sagt sogar ganz deutlich, und sie dürfen auch noch nicht jetzt gedanklich sich erkennen, weil sie sind noch nicht reif dafür, weil sonst würden sie sich nur abstrakt gedanklich erkennen. Und das würde mehr schaden, als es nützen würde. Sie müssen, daher bleibt vieles noch im Unbewussten. Das heißt, was karmisch zwischen ihnen spielt, bleibt noch im Unbewussten. Sie fühlen es irgendwo, aber sie durchschauen es noch nicht. Maria beginnt es sehr deutlich zu durchschauen. Und wird man dann in der Folge auch noch sehen. Dieser Gang durch die Weltenmitternacht führt jetzt weiter zum 7. Bild und das führt uns jetzt ganz woanders hin. Es führt uns in eine frühere Inkarnation. Und zwar in die ägyptische Zeit. Also ägyptische Kulturperiode. Und zwar ganz offenbar spätägyptische Zeit. Wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, wir schätzen beide, dass das so Zeit Echnatons irgendwo war. Wenn Sie kennen den ägyptischen Pharao Echnaton, wo so ein ganz radikaler Bruch plötzlich in der ägyptischen Kultur drinnen war, wo so ein stark persönliches Element hineinkommt, auch in die Kunst und so, was aber dann von den Priestern wieder massiv ausradiert wurde, weil das Ganze also dieser altägyptischen Tradition entgegenstand. Und also so in etwa in dieser Zeit könnte man sich das vorstellen. Also es ist schon eine ziemliche Spätzeit der ägyptischen Kultur. Und das kommt gleich am Anfang schon heraus. Wir sehen jetzt nämlich den Pharao, der zugleich auch die Aufgabe des Opferweisen bei Weihehandlungen hat, beziehungsweise bei Einweihungshandlungen hat. Und er bespricht sich mit seinen Getreuen, die im Übrigen frühere Inkarnationen von Felix und Felicia Walde sind. Es steht eine Einweihungszeremonie an, ein junger Geistesschüler, ein Neophyt soll eingeweiht werden, und zwar für eine spezielle Aufgabe eingeweiht werden. Er soll nämlich Berater des Königs, also des Pharaos werden. Und der Opferweise oder der Pharao meint aber, der ist nicht geeignet dafür. Der ist viel zu schwärmerisch veranlagt. Der mag vielleicht für den inneren Tempeldienst nur irgendwo taugen, aber der für praktische Aufgaben als Berater des Königs ist er nicht geeignet. Und er hat beklagt, dass die Priesterschaft das nicht durchschaut, dass die das nicht erkennen. Und er sagt, die wissen ja gar nicht mehr die wirklichen Hintergründe. Sie gehen einfach nur mehr den Traditionen nach, und die eigentlichen, wirklichen geistigen Kräfte durchschauen sie gar nicht mehr. Sie gehen halt die gewohnten Zeremonien durch, und das, wenn aber die wirkliche geistige Erkenntnis fehlt dabei, dann kann das absolut schief gehen. Nur der große Opferweise, der oberste Opferweise, der durchschaut alles, nur der gemäß der Tradition und gemäß seines Amtes schweigt. Weil der darf eigentlich nichts sagen. Der beaufsichtigt zwar alles, aber der hüllt sich also in absolutes Schweigen. Nun, dieser oberste Opferweise ist niemand anderes, eine frühere Inkarnation des Benediktus. Und der Opferweise, zugleich Pharao, ist Professor Capesius, eine frühere Inkarnation des Professor Capesius. Hat also eine sehr, sehr hohe Stellung damals eingenommen, sowohl also im äußeren Leben als auch in geistiger Hinsicht. Denn er ist als Opferweiser, also immerhin nach dem obersten Opferweisen, der oberste Lenker der Mysterien im Grunde. Das heißt also, er ist sehr weit fortgeschritten. Und er durchschaut also, dass diese altägyptische Einweihungszeremonie, so wie sie durchgeführt wird, noch nicht mehr funktioniert. Dass das eigentlich eher also zu schädlichen Resultaten führt. Dass sich die Zeit eben einfach ändert. Und er sagt also, wenn die Priesterschaft darauf besteht, dass das so gemacht wird, was auch er als Pharao nicht jetzt sozusagen göttlicher Red verbieten konnte, dann sagt er, werde ich dafür sorgen, dass die Einweihung nicht zustande kommt. Und er hat sich eben beraten mit seinen beiden Beratern auch, die das auch irgendwo so sehen. Er vertraut also sehr vor allem auf die geistigen Fähigkeiten des Felix Walde in seiner früheren Inkarnation. Obwohl der eigentlich keinen so besonders hohen Rang in der Priesterschaft hat, aber er hat eben starke geistige Fähigkeiten trotzdem. Also es war auch damals schon so, dass nicht unbedingt immer die Fähigsten die obersten Ämter haben. Das ist immer das Problem. Das ist, wie heißt es, die Unfähigsten werden so lange befördert, bis sie nichts mehr anstellen können. Also, es gab es offensichtlich damals schon bei den alten Ägyptern. Naja, gut. Und wirklich erringt jetzt dann in einem Schlussmonolog in diesem siebten Bild damit, also was er tun soll. Er sagt also, er kann das nicht zulassen, dass der zum Berater wird. Er muss also etwas unternehmen. Und er steht aber ganz einsam da mit dieser Entscheidung. Also im Grunde ist niemand da, der ihn unterstützen kann dabei, auch niemand, der ihn beraten kann dabei. Der oberste Opferweise sagt nichts dazu und die anderen haben keine Ahnung. Also er muss eine Entscheidung treffen. Und er sagt eigentlich, also wenn ich ehrlich bin, muss ich das verhindern. Naja gut, es kommt also im achten Bild kommt es zu dieser Einweihungszeremonie. Wir sehen also einziehen die ganze Priesterschaft. Das sind eine ganze Menge Leute, alles alte Bekannte in früheren Inkarnationen. Ich werde das noch im Detail aufzählen. Die marschieren also mal ein. Zum Schluss kommt der junge Neophyt, also der Einzuweihende in Begleitung der beiden Berater des Opferweisen, die führen ihn herein. Dieser junge Neophyt in dieser Inkarnation ist niemand anderer als die Maria in einer früheren Inkarnation. Damals halt in einer männlichen Inkarnation. Noch ein sehr junger, leidenschaftlicher Mensch, sehr schwärmerischer Mensch auch. Und die ziehen also da ein und man sieht aber vor dem Tempel, vor dem Einweihungstempel sitzen eine junge Ägypterin, die bitter klagt, dass ihr der Geliebte entrissen wird, nämlich dieser junge Neophyt, weil wenn er jetzt den Einweihungsweg geht, dann ist er für sie verloren und dann muss er halt in seinem Tempel und für König leben und also dieses leidenschaftliche Band wird zerrissen. Und das ist also eine bittere Klage und diese junge Ägypterin ist niemand anderer als Johannes Thomasius in einer früheren Inkarnation. Und wir haben ja schon durch die Dramen immer wieder gesehen, wie zwischen Maria und Johannes eine starke Beziehung da ist. Eine starke geistige Beziehung einerseits, aber es spielt immer ein sehr stark leidenschaftliches Element, vor allem von Seiten des Johannes hinein. Und das hat seinen Ursprung jetzt hier in dieser ägyptischen Inkarnation. Und dann wird wieder geblendet ins Innere des Tempels, also die Einweihungszeremonie beginnt. Und man sieht, dass damals die Einweihungsmethode eine ganz andere in gewisser Weise war, als sie heute ist oder sein soll. Und doch auch wieder viele Gemeinsamkeiten da sind. Aber der große Unterschied ist, heute, wenn man einen geistigen Weg geht, dann muss das Ich des Menschen ganz wach dabei sein. Das heißt, der Mensch muss sich seiner selbst ganz bewusst sein. Es ist irgendwas mit Mediumistischem, wo das Bewusstsein ausgeschaltet ist, ist im Grunde nicht mehr der heute zeitgemäße Weg. Vor allem, weil sich dann auch unbewusst sehr leicht die Widersachermächte einschleichen. Weil Gesundheit. Gute geistige Mächte halten sich nämlich heute zurück mit ihrem Einfluss, solange bis der Mensch aus seinem Ich heraus sie ruft und sagt, aus Freiheit heraus kommt und hilft mich, erfüllt mich, oder, aber nicht einfach zwangsläufig, dass ich willenloses Werkzeug bin. Der Mensch soll heute seinen eigenen Willen entwickeln. Gerade das gibt ihm seine ganz besondere geistige Qualität. Damals wurde es eben ganz anders gemacht. Das Ich war noch sehr wenig stark. Und man musste eher befürchten, dass das Ego, das kleine Ego, dass das die Überhand gewinnt und das musste man ausschalten. Das heißt, man hat Ich und Ego einmal bei jeder Einweihungszeremonie ausgeschaltet. Und die ganze Priesterschaft musste also dafür sorgen, dass das ausgeschaltet wird und dass man dafür stärkende geistige Kräfte dem Einzuweihenden zuführt. Das heißt, es war ein ganzer Kreis von Priestern versammelt, um den einzuweihen. Und das sehen wir hier auch. Also da gibt es vor allem die Vertreter der vier Elemente. Weil der Mensch eben alle diese Kräfte braucht. Das Erdelement, das Wasserelement, das Luftelement, das Feuerelement. Feuerelement zum Beispiel, interessanter Vertreter des Feuerelements ist Dr. Strada in einer früheren Inkarnation. Der Vertreter des Erdelements ist jener Romanus, der mit dem Hilarius gemeinsam im Tempel war und der als so Lebenspraktiker gilt. Also der Romanus ist der Willensmensch, der eiserne König, der eherne König, wenn man so will, der also so ins praktische Leben geht. Der Bürochef schätzt ihn sehr, der Bürochef des Hilarius, weil er sagt, sie sind der geborene Lebenskünstler, alles was sie angreifen, gelingt ihnen. Also so ein Menschen, den wir wünschen im Werk. Also der das kann. Der weiß also mit den Kräften des Erdelements umzugehen. Und der Bellicosus hat mit dem Luftelement zu tun und der Torquatus mit dem Wasserelement, mit dem verbindenden Wasserelement irgendwo. Also alle diese Kräfte müssen zusammenwirken. Und es gibt den Wortebewahrer, den Siegelbewahrer. Nur Sie werden das alles im Detail dann sehen, wie das abläuft. Also es ist eine ziemlich lange Zeremonie. Und eine wichtige Aufgabe kommt auch dem Opferweisen zu. Der muss nämlich in der Meditation jenes Worts meditieren, das hilft, dass das Ich des Einzuweihen des Neophyten während der Einweihung ausgeschaltet bleibt. Dass das also nicht eingreift in die ganze Zeremonie. Naja, die Zeremonie entfaltet sich, alle Priester strömen ihre Kräfte zu, dann endlich bricht der oberste Opferweise sein Schweigen, gemahnt also den Neophyten in die Opferflamme zu schauen, in Schweigen zu verharren, und nach einer langen, langen Pause, Sie werden sehen, das wird wirklich eine Weile dauern, da hat niemand von uns den Text vergessen, sondern das ist die Zeit, wo der Neophyte versinkt jetzt in die Meditation, und dann wird er aufgerufen zum Erwachen und soll jetzt berichten, was er geistig erlebt hat. Weil das ist ja jetzt die Schwierigkeit, ist also, er wird also in Trance im Grunde versetzt durch diese ganze Zeremonie, erlebt geistig etwas, und er muss es jetzt aber schaffen, das ins Tagesbewusstsein so hineinzubringen, dass er davon sprechen kann. Und das Erste, was jetzt passiert nach dem Erwachen, noch einmal Pause, er spricht nicht. Unruhe bei den Priestern, das ist ungewöhnlich. Normalerweise kommt jetzt sehr, sehr wortreich die Schilderung des Neophyten, was er erlebt hat in der geistigen Welt. Da ist einmal zunächst Schweigen, er schweigt, Unruhe, was ist los? Und ist dir die geistige Schau verloren gegangen oder was ist los? Ja, endlich beginnt er zu sprechen. Und jetzt sehr wortreich und was schildert er? Er schildert jetzt die unglaubliche Seligkeit, den Genuss, die Lust, den eigenen Körper zu ergreifen, sich zu fühlen in das eigene Ego hinein und da die Erdenwelt zu fühlen. Die Priester sind alle schockiert, jetzt rennen sie dann alle wie die aufgeschreckten Händel herum im Tempel sozusagen. Es ist also jetzt gar nicht das herausgekommen, was sollte Frevel, großer Frevel, das ist nicht Geisterlebtes, das ist niederes, egoistisches Selbsterlebtes sozusagen. Also etwas, was ganz ins Äußere hineingeht, in Wahrheit. Der Wortebewahrer durchschaut das auch gleich, woran das liegt, nämlich weil der Opferweise offensichtlich seine Pflicht nicht erfüllt hat. Der Wortebewahrer im Übrigen ist eine frühe Inkarnation des Hilarius, gottgetreu. Also der wirft ihm das vor und darauf sagt dann der Cartesius, also der Opferweise, ganz richtig, ja, er hat das unterlassen. Er hat das unterlassen, weil er diese Einweihung zum Scheitern bringen musste. Er sieht das als seine geistige Pflicht an. Und wenn die versammelte Priesterschaft hier nicht mehr die geistigen Zusammenhänge durchschaut, nicht mehr sieht, dass eine andere Zeit angebrochen ist, dann muss er das unterbrechen. Und im geistigen Erleben sehen sie dann noch, wie die Sphinxgestalten sich zu bewegen beginnen. Also im Tempel sind zwei Sphinxgestalten noch und die plötzlich als Luzifer und Ahriman erscheinen. Und dann also sehr erfreut natürlich darüber sind, was da jetzt alles passiert. Und jeder schildert, welche Kräfte er sich da rauben kann aus dem. Damit hat natürlich Cartesius oder der Opferweise einerseits genau das Richtige getan, weil er einfach die Wahrheit einmal auf den Tisch gelegt hat, so wie man es früher gemacht hat, geht es nicht mehr. Das ist einfach eine Tatsache. Aber auf der anderen Seite hat er natürlich jetzt immense Unruhe da geschaffen, immense Zerstörung auch, wenn man so will. Das fährt hinein da in diese ägyptische Gesellschaft und in diese Priestergemeinschaft, also ganz gewaltig und zweifellos lädt er damit auch karmische Schuld auf sich, weil er ja die ganzen Lebensgewohnheiten der Menschen dort jetzt durcheinander bringt. Sehen Sie, das ist eine spannende Situation. Was, zu tun, was aus geistiger Sicht notwendig ist und trotzdem Karma aufhäuft. Und das trotzdem zu tun. Und das war dem Opferweisen sicher bewusst, dass er dadurch, dass er jetzt die ganze ägyptische Gesellschaft im Grunde dort durcheinander wirft. Weil gerade die Einweihung eines Beraters, des Pharaos, das ist keine Kleinigkeit, das ist nicht so irgendein Randgeschehen, das ist was ganz Zentrales. Also das ist fast umstürzlerisch, was er da getan hat. Und sowas hat Folgen, weil das wirft die Menschen aus der Bahn in der damaligen Zeit. Und trotzdem es zu tun und mit dem Bewusstsein auch es zu tun, Karma auf sich zu laden, schweres Karma. Weil in Wahrheit schleppt es der Capesius bis zur jetzigen Inkarnation irgendwo durch. Weil er schleppt also vor allem das mit, dass er in seiner Entscheidung ganz alleine war und ganz in dieser Einsamkeit war und aus der er jetzt im Grunde aber irgendwo nicht mehr heraus kann, auch in den folgenden Inkarnationen. Er ist immer irgendwo, wird auf sich selbst zurückgeworfen und kommt aber nicht weiter damit. Er findet also die Brücke oft nicht dann zu den anderen Menschen wirklich. Im dritten Drama war das auch so deutlich, da ist er ja so zeitweise ganz geistesabwesend durch das Stück spaziert. Ich sage immer, das war so ein Burnout-Syndrom, wo er die Welt nicht mehr wahrnimmt, wenn er in einem Eckerl sitzt und in sich hineingrübelt und hineinmeditiert und isoliert irgendwo dadurch von der Welt ist. Und das ist genau das, was ihm die Schwierigkeiten macht, jetzt die Welt hier zu ergreifen. Und trotzdem hat er damals aber eine richtige Entscheidung getroffen. Es war eine viel ehrlichere und der Wahrheit verpflichtete, als einfach zu sagen, ja, man hat es halt immer so gemacht, machen wir es weiter, weil so ist es halt die Pflicht. Er hat sich aufgelehnt dagegen. Das ist eigentlich ein fast michaelischer Zug, der drinnen ist. Aber er hat einen hohen Preis. Und damit endet also diese Szene, also mit einem ziemlichen Chaos. Pause zur Erholung danach. Für alle, für die alten Ägypter, für das Publikum vor allem. Obwohl dieser Mittelteil, der geht ziemlich zügig dahin, der ist also ziemlich dramatisch, da passiert sehr viel. Im letzten Drittel der ganzen Geschichte ist jetzt sozusagen die Aufarbeitung des Geschehenen irgendwo. Und man sieht also vor allem mal im neunten Bild nach der Pause einmal Maria, die sich beginnt zu erinnern an die Welten der Nachtstunde. Das heißt, sie ist, man sieht sie in der Meditation, es kommen die Seelenschwestern dazu, viele, Astrid, Luna, also vor allem Astrid und Luna kommen zu ihr dazu, zu denen sie eine besondere Beziehung hat. Sie wissen, diese drei Seelenschwestern, nennen wir sie immer, die haben die Aufgabe, das Seelische des Menschen mit dem großen kosmischen Seelischen zu verbinden und zu einem gewissen Austausch zu führen. Weil wir sprechen ja nicht umsonst davon, dass die Grundlage unseres Seelischen auch in unserem Astralleib drinnen sitzt. Astralleib, Sternenleib hat was mit dem Kosmos zu tun. Das heißt, gerade was unser Seelisches ist, hängt besonders stark mit dem Kosmos, natürlich mit dem geistigen Kosmos zusammen. Aber dazu braucht es Kräfte, ja nicht nur Kräfte, Wesenheiten, die das irgendwo vermitteln. Unsere kleinen Seelenkräfte, diesem kleinen mikrokosmischen Abbild verbinden mit dem großen Makrokosmos. Und das sind diese Seelenschwestern sozusagen. Also Astrid, Philia und Luna, die zusammenhängen mit Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele, wenn man will. Aber genauso kann man auch sagen, mit Denken, Fühlen und Wollen, irgendwo bis in den Namen hinein. Viele, wenn man denkt, hat was mit dem Fühlen mehr zu tun, zum Beispiel. Das, also mit den menschlichen Seelenkräften. Und die, das hat man auch also in der Szene in der Weltenmitternachtstunde gesehen, da waren die auch immer anwesend. Klar, da sind wir ja ganz draußen dann im Makrokosmos, das ist ja ihre Heimat dort. Und die haben damals schon die Aufgabe bekommen vom Hüter der Schwelle, dass sie dann mithelfen sollen im Erdenleben, dass sich die Menschen wieder erinnern können an dieses geistige Erlebnis. Denn jetzt ist es schon wahnsinnig schwierig, die Weltenmitternachtstunde, also im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, wach zu durchleben. Nur, wenn wir jetzt auf Erden geboren werden, wissen wir nichts mehr davon. Als Baby wissen wir bewusst zumindest nichts davon und im späteren Leben als heutiger moderner Mensch schon gar nicht. Also wir vergessen es. Selbst wenn wir geistig so weit waren, dass wir es überhaupt wach miterlebt haben, was schon bei den wenigsten der Fall ist. Aber selbst wenn wir sie wach miterlebt haben, wissen wir zunächst einmal nichts davon. Also die nächste Kunst besteht, die Erinnerung an dieses Erlebnis wieder zu wecken. Und Maria ist die Erste, die reif ist, dieses Erlebnis sich wieder bewusst zu machen, eben mit Hilfe dieser Seelenschwestern, Astrid und Luna, namentlich mit diesen beiden. Die eine hat mehr mit dem Denken zu tun, die andere mehr mit dem Willen zu tun. Und die beide unterstützen sie dabei. Und sie kommt also drauf, dadurch auch, also auf den Rückblick in die vergangene ägyptische Inkarnation, sie erkennt also, dass sie damals als Neophyte dort gestanden ist. Sie kann sich die ganze Szene vor Augen rufen und sie erkennt auch jetzt diese junge Ägypterin, die vor dem Tempel war, und sie sieht, wie der Geist von Johannes Jugend und diese Gestalt zueinander streben und sich eigentlich sozusagen vereinigen. Und sie erkennt, ah ja, das war ja der Johannes in seiner früheren Inkarnation. Und das, was der Johannes da als Geist seiner Jugend mit sich schleppt, das kommt von dieser Inkarnation her. Das beginnt sie jetzt also ganz klar zu durchschauen. Und im nächsten Bild, im 10. Bild, dämmert es auch dem Johannes langsam. Also auch er beginnt da einen Zusammenhang zu erkennen, vor allem mit Hilfe Marias auch, die zu ihm kommt, sie sprechen darüber und im gemeinsamen geistigen Erleben kommt dann eben auch Johannes drauf, dass also dieser Geist von Johannes Jugend, wo der eigentlich herstammt. Und das wird ihm wahrscheinlich für die Zukunft die Möglichkeit geben, dieses Wesen, das er aus sich herausgesetzt oder abgespaltet hat, von sich wieder in sich zu integrieren, eben in verwandelter Form. Das ist ganz wichtig. Also, dass er das erfüllen kann, was der Benediktus ihm geraten hat, du musst dich mit diesem Wesen wieder verbinden können. Im Grunde kennt es ja die Psychologie heute, dass wir oft Teile in unserer Seele haben, die sich sozusagen selbstständig machen und die wir aber wieder in unser Wesen integrieren müssen, sonst ist es eben nicht heilsam, sonst haben wir eigentlich in uns selber eine Kampfsituation. Und da begibt sich halt jetzt Johannes auf den Weg, eben indem ihm das zu Bewusstsein gebracht wird, weil das ist heute das wichtigste, wie soll ich sagen, Heilmittel überhaupt, Bewusstsein für die Dinge zu entwickeln. Die Widersacher können überall uns manipulieren und diese Kräfte, auch die wir aus der Vergangenheit mitschleppen, gebrauchen, gegen uns gebrauchen und gegen die geistige Entwicklung gebrauchen, wenn wir sie verschlafen, wenn wir uns ihrer nicht bewusst sind. Also heute ist das wirklich absolute Heilmittel, ist Bewusstsein. Ahriman, Luzifer, wenn wir sie bewusst anschauen, in dem Moment sind sie völlig harmlos. Wir müssen es nur halt aushalten. Wir haben halt natürlich fürchterliche Angst, so wie wir das besprochen haben mit dem Dr. Strader, der also Angst hat, in den Abgrund zu schauen und ihn zu erhellen mit seinem geistigen Licht. Ja, solange ich es nicht erhelle mit dem geistigen Licht, solange lauert wirklich Gefahr, solange ist es gefährlich. Aber es erfordert unheimlich Mut. Es ist halt nicht so einfach, als wäre eine Taschenlampe aufdrehen, sondern es erfordert also Kraft, auch dieses geistige Licht aufzubringen. Weil es ist, da nützt nicht, wenn wir auf einen Knopf drücken, sondern das müssen wir uns erarbeiten und wir müssen sozusagen uns bewusst sein, es ist stark genug, um dem entgegenzuleuchten. Dann kann ich sozusagen diesem Drachen entgegenschreiten damit. Und wenn ich gerade auf Dr. Strader komme, im 11. Bild, geht es eigentlich genau um ihn. Er ist immer noch erschüttert von dem Erlebnis, wo ihm Maria in seiner Geistesschau entgegengetreten ist und ihm vorgeworfen hat, du bist zu feige, um dein Licht zu leuchten, und du strahlst nur Finsternis um dich, wirre Finsternis. Das hat ihn also im tiefsten Innersten getroffen, und Benediktus versucht ihm klarzumachen, das war dein geistiges Erlebnis, dein Bild, das du dir gemacht hast. Und jetzt schieb's nicht auf die Maria sozusagen. Du hast es erlebt. Und warum hast du es erlebt? Du hast es erlebt, weil du jetzt wieder eine geistige Entwicklungsstufe höher gestiegen bist. Und wenn man geistig höher steigt, dann ist das, was einem vorher geistig Licht erschienen ist, schaut von dieser höheren Warte wie Finsternis aus. Und mit dem musst du bei jeder geistigen Entwicklung einfach rechnen. Du kannst nicht sagen, ja, jetzt habe ich schon das Licht erlebt, hurra, gehen wir die nächste Stufe, und dann fängt die ganze Schwierigkeit von vorn wieder an. Es erscheint alles wieder als Finsternis in Wahrheit. Weil es genügt dem einfach nicht mehr. Was vorher genügt hat, genügt jetzt nicht mehr. Und ich muss also sofort wieder stärkere Kräfte entwickeln. Aber das liegt im Wesen des Geistigen. Es muss immer weitergehen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Menschen unbewusst eine Scheu haben, sich auf Geistiges einzulassen. Weil ab einer gewissen Stufe kann man immer sagen, ja gut, aber jetzt wird es mir zu anstrengend, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt sagen wir, es war nichts. Nur das geht dann nicht mehr. Wenn man mal durch die Tür ein bisschen den Fuß drinnen gehabt hat, dann kann man es nicht mehr so leicht zumachen. Das ist halt das Problem. Und die Anforderung wird immer größer. Stein hat das oft gesagt, es wird nicht leicht. Du kannst jetzt denken, naja, jetzt meditiere ich immer mehr, kriege ich immer mehr Übung, jetzt geht es immer leichter. Nein, eigentlich geht es immer schwerer. Es wird eigentlich immer schwieriger. Also schon Übung macht den Meister, aber man muss immer mehr Kräfte aufbringen, um nur dasselbe zu erreichen, was man vorher erreicht hat. Und wenn man weiterkommen will, dann noch mehr. Also es ist schon eine ziemliche Herausforderung, aber das heißt geistiges Wesen sein. Geist ist Tätigkeit, ununterbrochene Tätigkeit. Geist ist kein geistig gesehene Marmorstatue oder sonst irgendwas, sondern Geist ist in rastloser Bewegung im Grunde. So rastlos, dass vielleicht von außen wie Ruhe ausschauen. Aber wenn man sowas sehr schnell dreht, schaut es auch aus, als würde es ein kompaktes Ding sein. Aber dahinter ist immense Bewegung. Und das versucht ihm halt Benediktus jetzt klar zu machen, dass ihm das so als drängende Finsternis erscheint, eben weil er es jetzt von einer höheren Warte aus betrachtet. Und dass er da weiterarbeiten muss. Naja, und der Strader schildert dann dem Benediktus noch einen ganz merkwürdigen Traum, den er gehabt hat, wobei dieser Traum eben eine geistige Wahrnehmung in gewisser Weise ist, und er sah sich in dem Traum in einem Boot fahrend mit Maria und mit dem Capesius und so weiter, mit allen, also zur Wirkungsstätte fahren, um das äußere Werk des Hilarius jetzt in Gang zu setzen, und am Steuer standet sogar ihr selbst. Also, und dann kommt uns ein anderes Schiff entgegen, und in diesem Schiff sitzt der Bürochef drinnen und der Romanus sitzt auch drinnen. Der Romanus, der also immer gefordert hat, Strader muss sich von den anderen Geistesschülern allen trennen, dann würde er zustimmen, dieses Werk, was Hilarius will, voranzutreiben, dann würde er sogar Geld investieren und so weiter, aber Voraussetzung ist nicht mit Maria, nicht mit Benediktus, nicht mit Capesius und nicht mit Thomasius, weil das sind alles Schwärmer, die sind unbrauchbar. Also jetzt kommt ihm dieses Schiff entgegen im Traum, Bürochef sitzt drinnen, Romanus sitzt drinnen und am Steuer Ahriman. Und es kommt also zum Kampf irgendwo, die wollen sie aufhalten offensichtlich. Es kommt zum Kampf, und zum Schluss kommt noch ihm zu Hilfe die Seele der Theodora. Die Theodora ist die verstorbene Gattin des, des Dr. Stader, das wurde im dritten Drama geschildert, wie die gestorben ist, eigentlich sehr überraschend und wie da auch der Thomasius was damit zu tun hatte. Und er weiß jedenfalls diesen Traum nämlich nicht so zu deuten, dass er daraus irgendeinen Schluss für die Zukunft ziehen kann. Also dann war es halt aus. Und wie das weitergeht, kann der Stader nicht sehen. Und auch der Benediktus sagt, ja, der Traum ist noch nicht ausgereift. Da fehlt noch etwas. Und auch ich kann nicht sagen, wie das weitergeht. Also da musst du weiter streben, geistig irgendwo. Ist überhaupt interessant, dass erstmals im vierten Drama Benediktus, der in allen bisherigen Dramen fast so über den Dingen schwebt, irgendwo so als geistiger Lehrer, der halt Ratschläge gibt, aber selber im Grunde in dieses dramatische Geschehen gar nicht so involviert ist, sondern eben nur beratend da ist, wie der jetzt immer mehr selber hineingezogen wird und immer mehr an seine Grenzen auch kommt. Also da zum Beispiel kann er nicht sehen, was aus dem Traum werden wird. Also er schaut geistig noch nicht, was dahinter ist. Er sagt, er ist sicher bedeutsam, aber wie das ausgehen wird, weiß ich nicht. Und schon vorher hat er zu Maria gesagt, gewisse Dinge sehe ich nicht, mein geistiger Blick erstirbt im Schauen. Und Maria war ganz entsetzt, wie euch, mein Meister, erstirbt der Blick im Schauen. Also es liegt teilweise daran, dass also jetzt immer massiver auch gerade die arimanischen Mächte, der Ariman immer stärker drinnen wird. Und der ist genau der die Klarheit des Blicks verdunkeln will, den Menschen. Und er schafft es jetzt mittlerweile so zeitweise sogar bei diesem hohen Eingeweihten Benediktus den Blick zu trüben. In entscheidenden Situationen zu trüben, gerade in entscheidenden Schicksalssituationen. Also man muss denken, also auch wenn man sehr, sehr, sehr weit entwickelt ist, alles kann man auch nicht durchschauen. Es gibt immer wieder Grenzen, an die man stößt und wo man den Schleier nicht so einfach lüften kann. Also es gibt niemanden, der drüber schwebt und sozusagen alles im Griff hat. Und Ariman ist tatsächlich also sehr, sehr fleißig am Werk und vor allem will er natürlich den Stader in seine Fänge bekommen, weil der wäre der Interessanteste, weil der kann mit den arimanischen Kräften in gewisser Weise umgehen, er kennt sie schon ganz gut und wenn es ihm gelingen würde, den in sein Reich zu bringen, das wäre natürlich höchst interessant. Weil was fängt er mit einem Johannes Thomasius oder mit einem Capesius an, die da so lieber in Lüften schweben geistig irgendwo, das ist für einen Ariman uninteressant. Für ihn ist ein Mensch interessant, der die Erde umgestalten kann. Und wenn man den dorthin bringt, dass er sie im arimanischen Sinn umgestaltet, dann wäre das also ein Vorkämpfer des Arimanischen auf Erden. Also den versucht er zu gewinnen. Und wie versucht man ihn zu gewinnen? Naja, man muss ihn mit Denken einfach überzeugen davon, dass seine geistigen Ideen, dass die nicht stimmen, dass da ein Fehler drinnen ist. Er muss, Ariman versucht die Leute durch die Logik im Grunde zu überzeugen. Er versucht ihnen logisch zu beweisen, dass das Geistige ein Blödsinn ist. Im Grunde. Oder zumindest das Geistige, das wir anstreben. Er versucht es mit der Logik zu beweisen. Na, das ist das, was heute so die Durchschnittswissenschaft an den Universitäten tut. Weil im Grunde, wenn man ehrlich ist, hoffe jetzt ja kein böser zu, worum geht es? In Wahrheit, von der Realität des Geistigen auf den Hochschulen zu reden, ist fast unmöglich. Fast unmöglich. Ich meine, das ist kaum möglich, das irgendwo wissenschaftlich zu veröffentlichen. Ich meine, Geist ist, naja, Ideen des Menschen, die der Mensch gefasst hat. Das kann man noch als Geist fassen. Aber geistige Realität, die für sich besteht und das als wissenschaftliche Tatsache, wie Steiner erforschen wollte, na, das ist ein Hirngespinst. Weil sehen tun wir das, was wir angreifen können und was wir mit Verstand denken können. Das ist Geist. Das heißt Ariman im Grunde. Und Das heißt, auf diese Art soll das Geistige diffamiert werden im Grunde. Und das müsste man halt jetzt diesem Dr. Staater auch irgendwie infiltrieren in sein Denken, dass er von selber aus zu zweifeln beginnt, und zwar gründlich zu zweifeln beginnt daran. Und der Punkt ist, da wir als Menschen auf Erden leben, also ich kann ja jetzt nicht sagen, wo das Steiner geschrieben hat, aber er sagt, ein großer Eingeweihter, es vergeht kein Tag, wo er nicht an Geistigen zweifelt. Da kann er noch so großer Hellseher, noch so großer Geistiger erkennen, der hat Eingeweihter sein, es vergeht kein Tag, wo er nicht einen Moment hat, wo er am Geistigen völlig zweifelt. Wo er sozusagen, das ist aber der Moment, wo er jetzt ganz da unten steht. Und unten schaut schon der Herr Ahrimann hervor. Das heißt nichts anderes, als dass er jetzt jeden Tag zumindest einmal die Erde wirklich berührt hat. Dann gehen wir nämlich genau durch diesen Punkt durch. Und das ist ganz wichtig für unsere heutige Zeit, weil sonst kommen wir nämlich sehr leicht ins Luziferische hinein. Dann schwimmen wir dann immer so einen Zentimeter über den Boden drüber, ohne ihn wirklich ganz zu berühren. Dann können wir drüber gehen. Aber wirklich ganz wach auf Erden zu stehen, heißt auch immer den schmerzlichen Moment zu erleben, wo es einmal dunkel ist fürs Geistige. Und dann natürlich wieder zu erleben, es geht auf, aber man darf nicht bitten bleiben unten. Aber den Durchgangspunkt muss man machen. Und Ahrimann versucht uns aber dann unten zu fixieren irgendwo. Und beim Strada hofft er, dass er das erreichen kann. Und er bedient sich dazu, das ist jetzt das 12. Bild, der Seele des Ferdinand Reinecke. Ferdinand Reinecke war im dritten Drama einer von 12 Bürgern, die in diesen Rosenkreuzer Tempel eingeladen wurden, weil man dort erstrebt hat, also das soll jetzt eine Geheimschule, eine ehemalige Geheimschule, es will aber mit äußeren Menschen zusammenarbeiten. Diese Grenzen sollen fallen und es soll zu einer Begegnung kommen, die Geheimnisse sollen offenbar werden und man nimmt also 12 Personen, weil die irgendwie repräsentativ für die ganze Menschheit in gewisser Weise sind. Das hängt da mit den 12 Tierkreisbildern natürlich zusammen. Also das heißt, eine repräsentative Auswahl an Menschen, sehr unterschiedlicher Menschen. Und da steht eben Ferdinand Reinecke im ganz für diesen pragmatischen, irdischen, in Wahrheit geistlosen Verstand, der also Geistiges nicht begreifen will und der das für Unsinn erklärt. Und den will Ahrimann jetzt benutzen und will ihn inspirieren mit entsprechenden Ideen, dass er den Strader überzeugen kann, dass seine Ideen, die er hatte mit seiner Stradermaschine und alles, was da draus gekommen ist, dass das grundsätzlich Unsinn ist, dass da ein logischer Fehler drinnen ist, dass das einfach nicht funktionieren kann. Und es wird sich dann zeigen, dass ihm das bis zu einem gewissen Grad gelingt. Er hat so durch die Inspiration Ahrimanns so treffende Argumente, dass der Strader wirklich an seinem Werk zu zweifeln, ja nicht nur zu zweifeln, sondern zu verzweifeln beginnt. Weil das ist sein Leben. Und das ist auch verständlich, weil seine geistige Entwicklung daran hängt. Das geht bei ihm ja nicht. Das ist nur die eine Seite, das äußere Maschinenfahrt. Die andere Seite ist, dass das sein geistiger Entwicklungsweg ist. Er hat seine Inspirationen gerade dann, wenn er äußerlich tätig ist. Und wenn man ihm jetzt sozusagen mit wissenschaftlicher Klarheit beweist, dass das ein Unsinn ist, was er da macht, dann ist im Grunde sein ganzes Leben zerstört in gewisser Weise. Das Einzige, was ihn aufrecht hält, ist seine ganz starke geistige Beziehung zur Seele der Theodora. Die hält ihn auf und Ahrimann weiß auch ganz genau, das ist der Haken. Wenn es ihm nicht gelingt, diese Verbindung zu unterbrechen, dann wird ihm der Strader trotzdem entschlüpfen. Und er sagt, es muss ihm noch gelingen, also er muss es noch schaffen, in diesem Erdenleben die Verbindung zu trennen. Dann besteht eine Chance, dass er den Strader wirklich in den Griff bekommt. Und Ahrimann weiß auch, er hat nicht mehr viel Zeit dazu, denn er hat bereits im Schicksalsbuch gelesen, dass Strader nicht mehr lange auf Erden leben wird. Und das muss ihm noch vorher, bevor er stirbt, gelingen, ihn von Theodora zu trennen. Weil sonst besteht die Verbindung nach dem Tode weiter und da hat der Ahriman dann keinen Zugriff mehr darauf. Ja, und dieser Ferdinand Reinecke lässt sich natürlich also wunderbar inspirieren durch den Ahriman. 12. Bild. Im 13. Bild gibt es ein interessantes Gespräch zwischen dem Romanus einmal und dem Hilarius. Der Hilarius ist ziemlich verzweifelt, weil er mittlerweile sieht, also sein Vorhaben wird nicht durchführbar sein, weil mittlerweile sind ihm fast alle davongelaufen im Grunde, also es wird nicht funktionieren und bei Strada ist jetzt auch herausgekommen mittlerweile, dass ihm der Reinecke nachgewiesen hat, dass das alles nicht funktionieren kann. Also bei dem hat er sich offensichtlich auch noch geirrt. Also jetzt ist er ganz verzweifelt. Und der Romanus sagt ihm aber ganz interessanterweise, nein, bei Strada habt ihr richtig gesehen. Weil Hilarius beruft sich nämlich darauf, er hat ja aus seinem geistigen Erleben hat er den Strada für so fähig gehalten. Und er verzweifelt jetzt vor allem darüber, wie konnte ich mich so täuschen. Also folglich ist mein geistiges Schauen, das mich eigentlich immer richtig geführt hat, also das funktioniert auch nicht mehr. Und der Mann sagt, nein, bei Strada habt ihr recht gesehen. In Strada ist eine ganz starke geistige Persönlichkeit verkörpert, die eine ganz starke Wirkung bereits in der Welt gehabt hat. Und er sagt selber jetzt, er sagt es dann auch dem Bürochef, weil der Bürochef ja ihn schon früher gefragt hat, wie können Sie, Herr Romanus, der Lebenspraktiker, sich an den Strada halten? Und das ist ja doch letztlich auch nur ein Fantast. Und das funktioniert alles hinten und vorne. Nein, sagt der Romanus, ich bin Lebenspraktiker, weil ich also gewisse lebenspraktische Ideen fassen kann und ich habe immer so irgendwie das Gefühl, diese Ideen sind in unserer Welt überhaupt nur dadurch da, dass dieser Strada in einer früheren Inkarnation gewirkt hat und diese Ideen wie einen Samen eigentlich bereits in die Welt gesteuert hat. Also das ist eine ganz große Persönlichkeit, die eine schon mittlerweile lange historische Wirkung erzeugt hat. Das heißt, seine Ideen sind es in gewisser Weise. Und wenn Sie sich erinnern ans dritte Drama, da war dieser Dr. Strada der Jude Simon. Und er war kräuterkundig, hat Arzneien entwickelt, aber schon noch einen gewissen naturwissenschaftlichen Verfahren irgendwo. Also es ist so in die Übergangszeit. Also er nimmt schon in gewisser Weise das naturwissenschaftliche Denken der Neuzeit voraus. Das war das Charakteristische für ihn. Und der Romanus geht ihm jetzt weiter zu sagen, wirklich diese Art des konkreten neuzeitlichen Denkens, da hat sehr wesentlich auch eben dieser Dr. Strada als Individualität damals schon gewirkt und das ist mittlerweile in unser ganzes Bildungssystem, in unsere Welt hineingekommen durch ihn. Und er sagt sozusagen immer das Gefühl, ihm verdanke ich das eigentlich, dass ich so lebenspraktisch sein kann. Also man darf den nicht unterschätzen, den Dr. Strada, und dass er jetzt einmal äußerlich gescheitert ist, das ist im Grunde eine Kleinigkeit. Fehler passieren und aus denen kann man lernen. Und vor allem fühlt er auch, dass er also ganz nahe wirklich an der Schwelle der geistigen Welt steht und ganz bewusst einmal hineingehen kann. Also dass sozusagen der Hüter der Schwelle ganz nah bei ihm steht. Das spürt er, der Romanus, ganz deutlich. Und es gibt dann auch noch ein Gespräch in der Szene zwischen dem Professor Capesius und dem Felix Balde. Da kommt nämlich der Capesius und bringt Das hat nämlich der Felix Balge hat ja erzählt immer über, wie der wahre Mystiker sein muss, wie er das geschildert hat. Und der Capesius kommt jetzt und sagt, der Strada hat dieselben Aussprüche fast getan, nur ein bisschen leicht verändert, dass sie jetzt aber im Grund, wenn man es genau anschaut, genau das Gegenteil bedeuten. Das heißt, das eigentlich moderne mystische Erleben ist eben gerade, wenn wir uns in die Außenwelt vertiefen, mit Liebe uns der Außenwelt zuwenden und in sie geistig vertiefen, dort wacht es auf. Ins Innere sozusagen der äußeren Welt müssen wir tauchen. Und er macht es mit Worten, die fast dieselben sind, die der Felix Balde vorher gebraucht hat, nur geht es jetzt nach außen, die Richtung. Und das heißt, es kündigt sich beim Capesius so irgendwie leise Bewusstsein in eine andere Richtung an, die vom Luziferischen jetzt ein bisschen wegführt. Der Felix Balde ist noch sehr skeptisch irgendwie. 14. Bild, das war jetzt das 13., 14. vorletztes Bild. Das Drama hat die meisten Bilder. 14. Bild, Gespräch zwischen Frau Hilarius, also die Gattin des Hilarius, und dem Bürochef. Der Bürochef bekräftigt noch einmal, er kann bei dem Unternehmen des Hilarius so nicht mitmachen. Er will ihn nicht alleine lassen, aber er kann auch nicht gegen sein Gewissen oder gegen seine innere Stimme arbeiten. Und die Frau Hilarius beschwört ihn, den Garten doch nicht zu verlassen, weil sie weiß, was das für ihn bedeutet. Er hat gerade darin eine Lebensaufgabe gefunden, also Geistiges mit diesem Werk in die Welt zu setzen. Das ist sein Lebensziel gewesen. Und er ist jetzt verzweifelt, er sitzt also jetzt in seinem Zimmer und ist verzweifelt, eben weil solche Schwierigkeiten sich auftun und Sie als Bürochef sind der Einzige, der ihn unterstützen kann irgendwie. Und während die zwei im Gespräch sind, kommt dann der Sekretär herein und sehr, sehr schweigsam im Grunde zunächst und mit sehr ernstem Gesicht kommt er herein und sie fragen, was passiert ist. Und der Bürochef, der Sekretär sagt, vor einer Stunde ist Dr. Strada gestorben. Ich habe soeben die Nachricht bekommen. Und Frau Hilarius läuft gleich raus, also zu ihrem Garten dann, natürlich der Sekretär berichtet, dass jetzt ist der Hilarius völlig zusammengebrochen über das, also die letzte Hoffnung. Und auch der Bürochef ist tief erschüttert über das Ganze und in dem Moment, hat ja auch schon über geistige Dinge gelesen, aber halt gelesen und mit dem Verstand darüber nachgedacht, aber in dem Moment spürt er die Realität des Schicksals irgendwo und er erinnert sich also der Worte, die Strada am Anfang des Dramas gesprochen hat, es wird geschehen, was geschehen muss, oder es in anderer Weise, es wird geschehen, was geschehen soll, das kommt immer mehrmals durch. Und erstmal spürt er der Bürochef also so ganz stark, da ist wirklich Schicksal dahinter. Das ist nicht einfach Zufall oder äußeres Ereignis. Da fühlt er erstmals ganz stark wirklich eine reale Berührung mit der geistigen Welt. Und mit dem geht er also dann ganz, ganz erschüttert eigentlich ab. Und wir wissen nicht, wie die Damen weitergegangen wären, aber ich würde sagen, also in dem Bürochef ist eine ganz wichtige Figur dann für die Zukunft drinnen, der da auf einem sehr, wie soll ich sagen, erdenfesten Weg zum Geistigen kommt irgendwo, der nicht irgendein Schwärmer ist und wenn man kommt gleich und sagt, ja, die ganze Reise, irgendwie alle nichts wissen, Geistiges, huhu, weg, irgendwo, das ist relativ leicht, aber ein Menschen, der mitten in der Lebenspraxis drinnen steht, der in einem Beruf drinnen steht und sich um die alltäglichen Sachen wirklich auch kümmert, da trotzdem dann zum Geistigen zu kommen, das ist oft ein viel gesünderer Weg als jemand, der in der Waldeinsamkeit irgendwo es im Grunde leichter hat. Und Steiner sagt das ja oft, man muss es mitten in der Großstadt sogar können. Also, und da ist sicher dieser Bürochef ein sehr geeigneter Mensch. Also ich würde mal schätzen, dass der im fünften Drama eine wesentliche Rolle gehabt hätte. 15. und letzte Szene. Es kommt die Pflegerin des Dr. Strader, das heißt, es kommt heraus, dass er schon längere Zeit krank war. Das ist im Übrigen in den früheren Dramen auch schon angedeutet worden, dass er also schon mehrere Krisen hinter sich gehabt hat, die wirklich bis zur Lebensbedrohung gegangen sind. Diese Pflegerin im Übrigen ist niemand anderer als die andere Maria aus dem ersten Drama. Das ist dieselbe Person. Das ist, der Steiner macht es nicht immer leicht, weil die heißen dann in jedem Drama anders. Also das ist die andere Maria. Da heißt sie Maria Treufels. Das ist also heute der Familienname. Der wird aber im ersten Drama so nicht genannt. Da heißt sie nur die andere Maria. Und steht dort für die grüne Schlange, die sich opfert, die diese Opferbereitschaft hat irgendwo. Die kommt auf jeden Fall jetzt auch also dort in das Haus des Hilarius. Es kommt zu einem Gespräch mit dem Sekretär. Also sie berichtet eben von den letzten Stunden des Dr. Strader. Und sie berichtet es also noch in den letzten Stunden sich immer noch also mit seinem Werk beschäftigt hat, dass das eben sein Leben war und vor allem aber dann in der letzten Stunde das ganz stark, also diese Beziehung zur Theodora da war und dass man also das Gefühl hat, wenn man mit ihm spricht, spricht man auch mit der Theodora, also wie wenn sie anwesend wäre. Und das heißt, er ist hinübergegangen über die Schwelle mit der ganz starken Verbindung zur Theodora. Das heißt, als Ahlemann ist sein Plan nicht gelungen. Und warum kommt sie jetzt, die Pflegerin? Sie kommt, um dem Benediktus, der gerade verreist war, aber jetzt zurückkommt, einen letzten Brief von Dr. Strader zu überbringen, den der noch also in den letzten Stunden geschrieben hat. Und dieser Brief ist sehr bedeutsam. Also erstens nimmt er mal auf diesen Traum, von dem Strader dem Benediktus erzählt hat, und er hat jetzt sozusagen die Fortsetzung, oder wir würden sagen die Fortsetzung, ein klareres Bild davon gewonnen. Er sagt, in dem Traum, so wie ich ihn zuerst geschildert habe, hat eines nicht gestimmt, in dem anderen Boot stand nicht Ahlemann am Steuer, nicht Ahlemann war es, sondern mein eigenes irrtumsvolles Denken. Das hat mir die Gegner geschickt, sozusagen. Es war gar nicht der Ahlemann. Und dann stehen noch ein paar Zeilen, die Benediktus nicht mehr lesen kann. Aber nicht deswegen, weil sie halt schnell hingeschrieben sind, sondern er vermag sie nicht mehr zu fassen irgendwie in dem Moment. Der Brief fällt ihm aus der Hand, er vermag diese Zeilen nicht bewusst aufzunehmen in dem Moment. Und in dem Moment hat er ein geistiges Erlebnis, eine geistige Gestalt naht ihm, die sich anbietet, das zu deuten, was da steht, also ihm zu unterstützen, zu helfen. Und Benediktus erkennt aber diese Wesenheit nicht, aber er wäre kein großer Eingeweihter, wenn er nicht wüsste, wie man mit auch fremden geistigen Wesenheiten umgeht. Er muss sich also vor dem klaren Denken einmal enthüllen, wer er ist. Vorher glaube ich da gar nichts. Also du musst sozusagen dich enthüllen vor meinem klaren Denken, und in dem Moment huscht die Gestalt davon und entpuppt sich als Ahlemann. In dem Moment erkennt er also, dass Ahlemann es war. Das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, die Widersacher, wenn man sich im klaren Bewusstsein mit dem klaren Denken erfasst und sich ihnen gegenüberstellt, in dem Moment sind sie machtlos. In dem Moment können sie nichts tun. Wir können nur was tun, wenn sie uns unbewusst irgendwo erwischen. Oder halbbewusst erwischen. Aber wenn wir jetzt mit dem klaren Denken gegenüberstehen, namentlich dem Ahlemann, dann verliert er seine Macht. Und das gibt eigentlich dem Benediktus eine ganz klare Einsicht in das, wie man Arima nicht nur bekämpfen kann, sondern ihn sogar erlösen kann. Nämlich dann, wenn es einem gelingt, ein klares Bild Arimans im menschlichen Denken, im klaren menschlichen Denken, ein Bild Arimans zu zeichnen. Das ist das Mittel, mit dem Ariman erlöst sogar wird. Mit dem endet das Drama. Mit dieser Erkenntnis endet das Drama. Und das ist eine wesentliche Erkenntnis für unsere Zeit. Und dieses klare menschliche Denken, es muss aber ein geistiges Denken sein, ein bewusstes geistiges Denken, nicht eben einfach abstrakter Verstand. Weil das ist eben die Verwirrung, die in Wahrheit Ariman bei aller Logik hineinbricht. Der Ariman ist nämlich raffiniert, er verwirrt uns mit der Logik in Wahrheit. Er beweist uns mit der Logik die Dinge, die in Wahrheit gar nicht stimmen. Und das geht ja sehr leicht, weil die Logik nimmt Zusammenhänge, die passen alle, nur ob das die richtigen sind, die aufs Leben, auf die Wirklichkeit wirklich passen, ist ein anderes Kapitel. Wir können alles logisch ableiten und in Wirklichkeit spielen ganz andere Faktoren eine wesentliche Rolle, die in der Rechnung gar nicht vorkommen. Dann ist die Rechnung richtig und für die Wirklichkeit überhaupt nicht brauchbar, mit dem täuscht uns Ariman immer. Und das müssen wir erkennen. Wenn wir das erkennen, wird er erlöst, weil der Ariman, das wird so angedeutet durch einen alten Irrglauben, meint der Ariman, er müsse sich vor dem menschlichen Denken fürchten. Und nämlich fürchten, er fürchtet sich eigentlich davor. Und darum verwirrt das immer. Weil der Ariman hat immer das Gefühl, seine Schmerzen, und er leidet eigentlich unendliche Schmerzen. Das ist im dritten Drama ist das so schön herausgekommen, wo der Dr. Strader im Reiche Arimans zumindest so halbbewusst drinnen war. Und er zum Schluss sagt, ich kann dich eigentlich nur bemitleiden, weil ich fühle deinen Schmerz, den unendlichen Schmerz drin, ich kann ihn nur bedauern. Ich fürchte mich gar nicht für dich, ich kann ihn nur bedauern, weil du bist eigentlich geballter Schmerz. Und Ariman hat immer das Gefühl, das menschliche Denken bereitet ihm den Schmerz. Und darum würde es immer in die Irre führen und glaubt dadurch Linderung. Aber in Wahrheit wäre es eine Erlösung, dass sich sein Bild im klaren, geistig lebendigen menschlichen Denken findet. Wenn wir ihn dort erfassen können, voll bewusst, dann wäre er erlöst. Das ist sozusagen die Botschaft, mit dem das vierte Drama ausklingt. Und das ist die Botschaft wirklich für unsere Zeit. Weil Arimans Kräfte sind allgegenwärtig. Natürlich hilft der Luzifer kräftig mit, aber heute geht es um die Auseinandersetzung mit dem Arimanischen in allen Lebensbereichen, namentlich im Bildungsbereich ist es so stark, da ist so viel arimanisiert drinnen. Ja, vom Stoff, von der Art, von der ganzen Bürokratie, die damit verbunden ist, also von A bis Z. Und jede Reform macht es noch schlimmer. Also da sitzt er massiv drinnen, der Bursche Ariman. Und das gilt wirklich zu durchschauen. Und natürlich, alle Dozenten, Doktor, Professor sowieso wissen natürlich wissenschaftlich genau, dass das so und so und so und so passieren muss. Und die menschliche Wirklichkeit geht zugrunde dabei in Wahrheit. Die Menschen leiden darunter und werden einseitig konditioniert auf die Schiene Richtung Arimansreich. Das ist unsere Welt heute im Grunde. Und dagegen steht dann aus dem Orient ein bisschen was Luziferisches auf, das dagegen kracht, aber das ist auch nicht das Heilmittel dafür. Also das Heilmittel heißt wach werden, geistig wach werden. Also das heißt, das fünfte Drama müssen wir jetzt im Leben schreiben, sozusagen. So viel als grober Überblick über das Ganze. Ich weiß nicht, wie schon. Ja, ich glaube, es passt von der Zeit. Danke, wenn Sie noch Fragen haben, natürlich gerne. Danke.